Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über einen verpatzten Start in die Berichtssaison, einen armen Podcast-Host in New York und Buffetts neue Milliardenwette. Im Thema des Tages verraten wir euch, was der Konflikt im Nahen Osten für die Märkte bedeutet. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch den großen ETF-Gewinner. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Meyer
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 15. April und wir wünschen euch einen friedvollen Start in den Tag und auch in die Woche. Am Wochenende hat der Iran ja Israel mit Raketen und Drohnen attackiert. Der Angriff ging dank der Raketen- und Drohnenabwehr glimpflich aus, aber die Situation ist da sehr verfahren und fragil. Die Börsen, die hatten ja bereits am Freitag mit teils kräftigen Minuszeichen auf die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten reagiert. Der DAX hatte 0,1% tiefer geschlossen. An der Wall Street war der S&P 500 gleich mal 1,5% im Minus aus dem Handel gegangen. Und das war der größte Tagesverlust seit Januar. Mehr zur Situation im Nahen Osten gleich im Thema des Tages.
Ja, aber bleiben wir vielleicht erst noch beim Freitag. Da hat nämlich die Bilanzsaison der US-Banken begonnen und die geht in dieser Woche auch noch weiter. Den Anfang hat JP Morgan gemacht am Freitag. Die US-Investmentbank, die profitierte ziemlich stark vom aktuellen Zinsumfeld. Das größte Geldhaus des Landes, das meldete einen Gewinn von 13,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet 4,44 Dollar je Aktie für das erste Quartal. Und das sind 8% mehr als vor Jahresfrist. Dabei hatten Analysten eigentlich mit einem Rückgang gerechnet.
Aber der Ausblick aufs laufende Jahr fiel äußerst verhalten aus. Klar, sinkt der Leitzins, dürften auch die Zinseinnahmen wieder fallen. Die JP Morgan-Konkurrentin Wells Fargo rechnet für 2024 mit einem Rückgang der Nettozinseinnahmen. Und die Citigroup, die bekam vor allem die Kosten ihres Umbaus zu spüren. Und so verloren auch die Aktien allesamt. Die von JP Morgan büßten 6,5% ein. Citigroup und Wells Fargo verloren 1,7% bzw. 0,4%.
Ja, der Freitag, der hat mein Leben hier in New York schlagartig verteuert, lieber Holger, denn im März, da sind ja die Verbraucherpreise in den USA um rund 3,5% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Also im Vergleich zum Vormonat ist das ein Plus von 0,3 Prozentpunkten. Heißt also, die Inflationsrate, die steigt wieder. Ihr habt das hier ja schon gehört. Das ist jetzt aber gar nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist ein anderes. Und zwar die Sorge davor, dass die Fed deswegen eben mit Zinssenkungen länger warten könnte als bislang angenommen. Ja, und das stützt eben den Dollar. Und das bedeutet für mich jetzt, für jeden Euro Gehalt, der auf mein Konto überwiesen wird, gibt's einfach weniger Dollar. Also statt 1 Dollar und 0,85 Cent, wie noch zu Wochenbeginn waren es am Freitagabend, dann plötzlich nur noch 1,065 Dollar. Also mal eben ein Minus von 2%. Und das war schon wirklich ein spürbarer Rücksetzer. Denn man darf auch nicht vergessen, zu Jahresbeginn, da gab's für den Euro noch 1 Dollar und 11 Cent.
Ach, ich wusste es doch, dass du wieder rumklagst. Aber ich kann auch allen anderen Menschen erzählen. Du bist nicht der einzige Leidtragende. Alle Menschen, die heute Morgen Kaffee trinken, die müssen nämlich auch gewärtigen, dass Kaffee ja in Dollar gehandelt wird. Und da wird der Kaffee auch teurer. Und er ist in der vergangenen Woche, alleine in der vergangenen Woche, mit dem Euro zusammen, also Rohstoff plus Euro, 8% teurer geworden. Ja. Siehst du, Laurin.
Ja, das stimmt natürlich.
Jetzt hoffe ich mal, dass du wenigstens bei einer anderen Sache vom Freitag nicht auch noch ärmer geworden bist. Die amerikanische Streaming-Plattform Roku, die hat ja einen ziemlich schweren Hackerangriff zugeben müssen. Und
ja, ich habe tatsächlich so einen Roku-TV hier stehen. Also ich weiß es nicht.
Okay, und dann würde ich mal an deiner Stelle lieber mal den Account checken. Ja. Denn die Kriminellen, die haben sich wohl Zugriff auf mehr als 500.000 Benutzerkonten verschafft. Es sollen angeblich keine sensiblen Daten abgeflossen sein. Aber weil Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern in den Profilen gespeichert sind, gab es wohl einige Fälle, in denen die Hacker dann Käufe im Namen der Abonnenten getätigt haben. Sind das keine sensible Daten, die Kreditkartenzahlen? Ich weiß gar nicht, was man sonst noch für sensible Daten haben könnte, aber egal. Auf jeden Fall, die Roku-Aktie, die verlor 3,3%.
Ja, ich hätte jetzt noch etwas für alle Berkshire Hathaway-Fans. Die Firma von Warren Buffett, die hat bei Liberty Series XM Holdings weiter zugekauft und hält jetzt mehr als 30% der Tracking-Aktie für Series XM Holdings. Und allein zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche, da hat Berkshire 1,9 Millionen Aktien im Wert von $50 Millionen gekauft. Und insgesamt, da hält Buffett fast 104 Millionen Aktien im Wert von 2,6 Milliarden Dollar.
Und Berkshire scheint darauf zu wetten, dass seine Aktien bei der kommenden Verschmelzung von Liberty Series XM mit Series XM profitieren werden. Liberty Series XM-Halter werden ja 8,4 Aktien von Series XM bekommen. Und dann hofft der gute Warren, dass da irgendwie da was Gutes bei rumkommt. Bisher war es noch nicht die ganz große, erfolgreiche Wette. Machst du Termine, lieber Laurin?
Ja, die mache ich. Ja, zum Wochenstart ist es entspannt, weil da geht es nämlich gemächlich los. Goldman Sachs und Charles Schwab, die legen Quartalszahlen vor. Wir haben ja eben schon von der Berichtssaison der US-Banken gesprochen. Und von der Konjunktur, da gibt es die amerikanischen Einzelhandelszahlen. Der Konsum, der steht ja hier für 70% des Bruttoinlandsprodukts in den USA. Und heute ist übrigens auch Tax Day bei uns in den USA. Ich habe natürlich schon brav meine Steuererklärung abgegeben, pünktlich. Und sie wurde auch schon eingecashed. Also da scheint alles gut zu sein, zum Glück. Aber historisch gesehen ist das, wenn wir jetzt an den Konsum denken, Tiefpunkt, weil eben viele Amerikaner Aktien verkaufen, um ihre Steuer zahlen zu können. Und erst danach geht es dann wieder hoch.
Und musstest du auch irgendwas verkaufen, um die Steuer zahlen zu können?
Na, das ist ja, ich darf ja hier aus, also ich darf natürlich schon, aber aus steuerrechtlichen Gründen selbst Aktien zu halten, ist viel zu kompliziert. Deshalb habe ich gar keine.
Gut, dann mache ich mal die weiteren Termine der Woche. Es gibt das Frühjahrstreffen IWF und Weltbank und da sind wahrscheinlich viele frische Prognosen zur Entwicklung der Weltwirtschaft und Konjunktur zu erwarten. Dann später in der Woche gibt es noch richtiges Bilanzsaison, geht dann richtig voll los. US-Banken geht weiter, hatten wir ja schon Goldman heute. Dann gibt es auch noch Streaming-Schwergewichte, nämlich Netflix und Spotify. Außerdem gibt es Größen wie LVMH, ASML, American Express, Johnson & Johnson und in Deutschland Beiersdorf und Sartorius und noch viele weitere Bilanzen. Und dann steht das große Bitcoin-Halving an. Und am Samstag soll es ja soweit sein und dann gibt es nur noch als Belohnung fürs Surfen halb so viele Bitcoin. Mal sehen, was da passiert.
Das Thema des Tages.
Es war die Schreckensnachricht in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Iran, der hat einen Angriff auf Israel gestartet. Über 300 Killerdrohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen, die wurden abgefeuert. Und die Attacke, die ist nur dank Israels Abwehrsystem und der Unterstützung ja einer schlagkräftigen Allianz glimpflich ausgegangen. Das war ganz interessant. Amerikaner, Briten und Franzosen waren dabei, soweit klar. Aber eben auch Saudis und Jordanier, die haben mitgeholfen, Israel zu verteidigen. Etwas überraschend. Dennoch ist der Angriff ein Wendepunkt, denn der Schattenkrieg, den Teheran schon lange gegen den jüdischen Staat führt, der ist jetzt endgültig sichtbar geworden dadurch. Und Israel wird ja vermutlich auf Gegenwehr setzen. Klar, das israelische Kriegskabinett, das hat am Sonntag ja auch schon über Maßnahmen beraten.
Und die spannende Frage für euch Anleger ist natürlich jetzt, wie wird der Angriff des Iran auf Israel die Börsen Amerika und Europa bewegen? Viele sagen ja, sollte sich der Konflikt ausweiten und der Iran als direkte Partei eingreifen, dann könnte der Ölpreis die Marke von $100 pro Barrel überschreiten. Und dann könnte es auch zu einer Flucht raus aus Aktien und rein in Staatsanleihen, Gold und den Dollar kommen. Und das haben wir ja so ein bisschen schon am Freitag erlebt, dieses Szenario. Und ob das jetzt so weitergeht, das hängt natürlich davon ab, wie der Nahostkonflikt weitergeht. Viele Analysten haben am Wochenende so ein bisschen Entwarnung gegeben und halten die Attacke von Iran auf Israel eher für symbolisch. Es war ja angekündigt und man hat irgendwie auch nicht so viel Schaden angerichtet. Glücklicherweise, klar, auch wegen der Abwehrsachen, aber es schien auch so zu sein, dass da der Iran jetzt nicht volle Kanone drauf gedonnert hat. Und sollte es jetzt nicht zum Gegenschlag Israels kommen, dann könnten möglicherweise die Märkte sogar positiv die Woche beginnen. Die US-Futures, die notierten Sonntagnacht sogar im Plus. Und auch der Bitcoin, der direkt nach dem Angriff am Samstagabend um mehr als 8% auf rund $61.850 abgerutscht war, der erholte sich wieder und stand am Sonntagnacht schon wieder über der Marke von $65.000.
Ja, und dann schauen wir mal auf die einzelnen Titel. Also jetzt bleiben wir beim Öl vielleicht zuerst. Da gab es zum Handelsbeginn in der Nacht erstmal nur einen moderaten Anstieg geschlossen. Da hat der Preis pro Barrel der Nordseesorte Brent am Freitag ja bei $90.40 und eröffnet hat er dann bei $91.05, drehte danach aber sogar wieder ins Minus. Wobei sich, wie du schon gesagt hast, Öl ja auch am Freitag schon ziemlich verteuert hat, eben aus Sorge vor einem iranischen Angriff. Zeitweise lag der Preis pro Barrel am Freitag sogar bei $92.18 und damit so hoch wie seit Oktober nicht mehr. Und der Goldpreis, der konnte ebenfalls schon am Freitag wieder einen Rekordhoch erklimmen, zumindest zeitweise mit $2.430 pro Feinunze. Beim Gold, da jagte zuletzt ja ein Rekord den nächsten und ihr seht auch hier, die Sorgen, die waren da schon eingepreist.
Gold hat ein bisschen höher eröffnet am Sonntagnacht. $2.357 hat ja am Freitag dann am Ende wieder ein bisschen verloren. Und an den Märkten, die am Wochenende geöffnet waren, da ist die Reaktion sehr glimpflich ausgefallen. Das gilt vor allem für den israelischen Aktienmarkt selbst. Der legte sogar leicht zu. Der TA-125-Index, der die 125 größten Aktiengesellschaften an der Tel Aviv Stock Exchange umfasst, der stieg sogar um 0,3% nach 2 Tagen Handelspause. Die haben ja auch Sonntagshandel und auch in der Golfregion blieben Händler verhältnismäßig entspannt. Der saudi-arabische Leitindex TASI schloss mit einem Minus von 0,3% und erholte sich damit noch von einem früheren Stärkenrückgang. Und der Hauptindex des Landes Katar, der QSI, der hat um 0,8% nachgegeben. Also auch das war absolut im Rahmen.
Es scheint also so zu sein, als hätte der Angriff für den Iran selbst die schwerwiegendsten Konsequenzen mit sich gebracht. Denn am Wochenende, da hat er schon den Ausverkauf der iranischen Währung Rial und iranischer Aktien ausgelöst. Denn klar, das Mullah-Regime, das muss jetzt eben mit weiteren harschen Sanktionen des Westens rechnen. Laut Bonbast, das ist eine Seite, die von Händlern in Teheran sehr viel genutzt wird, fielen die Wechselkurse der iranischen Währung am Samstag auf ein Allzeittief und blieben auch am Sonntag noch auf diesem Niveau.
Und die Analysten von Liberium, die haben am Wochenende gleich mal verschiedene Szenarien durchgerechnet. Und im Basisszenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 65% könnte es zu einer leichten Korrektur von 5-10% am Aktienmarkt kommen und zu einer weiteren Aufwertung des Dollars. Das soll laut Analysten dann passieren, wenn Israel Vergeltungsmaßnahmen ergreift, diese aber so begrenzt sind, dass eine weitere Eskalation des Konflikts verhindert wird. Sobald dann klar wäre, dass der Konflikt nicht zu einem Krieg zwischen Iran und Israel mit Beteiligung der USA eskalieren wird, dürften sich auch die Aktienmärkte erholen und die Ölpreise zurückgehen, schreiben die Analysten. Also wenn ihr davon ausgeht, dass es so kommt, dann müsst ihr auch nichts machen eigentlich jetzt.
Klar, also in den vergangenen Jahren, da haben wir ja schon gesehen, wie stark Geopolitik die Märkte beeinflussen kann. Also Rüstungswerte wie Rheinmetall, Renk oder Hensoldt, die sind natürlich getrieben von der weltweiten Aufrüstung. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die hat ja auch sichtbar die Energiemärkte durcheinander gewirbelt. Aber Analysten, die sagen eben auch, dass die Geopolitik ein weit weniger berechenbarer Faktor ist als jetzt beispielsweise die konjunkturelle Entwicklung. Und deshalb würden Investoren ihre Entscheidungen eben auch weit weniger von politischen Szenarien abhängig machen.
Und dazu gab es dann gestern auch noch einen schönen Satz von Nick Ferris, das ist der Investmentchef bei Vantage Point Asset Management. Und der meinte, er werde sich jetzt nicht in die Rolle eines Generals hineinversetzen und Zitat so tun, als wüsste ich genau, wie sich die Eskalation entwickeln wird. Für ihn sei die wichtigste Frage immer noch, wie es mit der Inflation und den Zinsen weitergehe.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Die AAA-Idee des Tages.
Die Zahlen in der Finanzwelt, die werden ja immer größer und viele verlieren anhand der Milliarden und Billionen allmählich den Überblick darüber, was jetzt wirklich groß und wer wirklich mächtig ist. Und bei einem Konzern sind die Summen so groß, dass da kein Zweifel besteht, wie relevant dieser Player ist. Es geht um BlackRock. Im ersten Quartal sind die verwalteten Assets auf den Rekordstand von 10,5 Billionen Dollar gestiegen. Und damit hat BlackRock seine Stellung als weltgrößte Kapitalsammelstelle ausgebaut. Grund genug, uns in der AAA-Idee mal den Anbieter der berühmten iShares ETFs näher anzuschauen.
Ja, 10,5 Billionen Dollar, wirklich Wahnsinn. Aber kommen wir erstmal zu ein paar weiteren Zahlen. BlackRock konnte das verwaltete Kapital zum Vorjahr um 15% steigern. Also ihr seht, das Wachstum, das ist wirklich intakt, vor allem dank der beliebten Indexfonds. Im ersten Quartal, da flossen 67 Milliarden Dollar neu in ETFs. Allein der börsengehandelte Bitcoin-ETF, der hat seit seiner Auflegung im Januar ein Nettovermögen von 14 Milliarden Dollar angezogen. Und ihr müsst ja wissen, Mittelzuflüsse, die sind essentiell, denn die Gebühren, die auf die verwalteten Assets fällig werden, die gehören mit 77% zu den wichtigsten Einnahmequellen.
3,8 Milliarden Dollar an Gebühren sackte BlackRock im ersten Quartal ein. Und hinzu kamen nochmal 204 Millionen an Performance-Gebühren, denn BlackRock, die verwalten auch aktiv gemanagte Fonds und da gibt es eben solche Extragebühren. Und dann verdiente BlackRock noch Geld mit Aladdin. Das ist so eine Risikoanalyse-Software, die BlackRock anderen Anlageverwaltern zur Verfügung stellt. Und insgesamt 4,7 Milliarden erwirtschaftet BlackRock dann im ersten Quartal. Das waren 11,4% mehr als noch vor einem Jahr. Und nach Abzug der Kosten, vor allem Personalkosten, blieb dann ein operativer Gewinn von rund 1,5 Milliarden Dollar hängen.
Ja, die Aktie, die verlor am Freitag nach den Zahlen, weil Analysten mit der Entwicklung der Gebühren nicht zufrieden waren. Wegen des harten Konkurrenzkampfes zwischen den ETF-Anbietern ging die Marge leicht zurück. Und sich ein neues Standbein zu erwirtschaften, das hat BlackRock im Januar angekündigt. Den Infrastrukturexperten Global Infrastructure Partners will BlackRock nämlich für 12,5 Milliarden Dollar übernehmen. Und damit wird der Vermögensverwalter dann auf einen Schlag zur Nummer 2 der globalen Infrastrukturmanager hinter Macquarie.
Und damit will der Konzern seine Position im Bereich der Alternativen an Anlagen ausbauen, allen voran in den Bereichen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und Stromnetze. Und es ist so eine Wette auf Public-Private-Partnerships. Und da die Staaten ja mit rekordhohen Staatsdefiziten zu kämpfen haben, wird privates Kapital wie nie zuvor benötigt. Und da gibt es halt so ein Zusammenspiel zwischen dem Staat und Privaten und das sind eben diese Sachen. Und da gäbe es dann auch für BlackRock ja nochmal neuen soliden Gebührenstrom. Vor allem gibt es da höhere Margen als im ETF-Geschäft. Schon jetzt machen alternative Anlagen rund 3% des verwalteten Vermögens aus, aber 11% der Gebühreneinnahmen.
Ja, was heißt das jetzt für das Unternehmen? BlackRock sollte in den kommenden Jahren beim Umsatz zweistellig wachsen. Der Gewinn dürfte deutlich stärker wachsen und damit auch die Margen steigen. Im Vergleich zur Konkurrenz wie State Street, Invesco oder Janus Henderson, da sieht das deutlich solider aus. Allerdings ist auch die Bewertung durchaus stolz, denn mit einem Kursgewinnverhältnis von 19 wird BlackRock rund 80% höher bewertet als die Konkurrenz. Dennoch raten 80% der Analysten die Aktie von BlackRock zum Kauf und sehen ein Kursziel von 19%.
Und die 19%, das wäre sogar noch ein Schnaps mehr als die durchschnittliche Performance der vergangenen 20 Jahre. Da hat die Aktie nämlich im Schnitt 16% pro Jahr gemacht. Also pro Jahr 16%. Und damit ist auch BlackRock so eine klassische Dauerläuferaktie, die wir schon häufiger vorgestellt haben. Dauerläuferaktien, also so ein klassischer Compounder. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Natürlich gab es wieder spannende Reaktionen auf unsere Asienreise mit Olaf. Es war mir ein Genuss, schrieb Hans relativ knapp. Udo hingegen, der ist gelernter Japanologe und war 15 Jahre in Asien, hat er gelebt, fiel unangenehm die vielen Vorurteile auf, die wir hatten. Und er schrieb, die niedrige Geburtenrate in Korea und Japan liegt an hohen Bildungskosten, einem sehr hohen Leistungsdruck. Und die Technikbegeisterung in Japan hat zum einen die erfolgreiche Vermeidung der Kolonialisierung durch rasche Industrialisierung zur Ursache und zum anderen die Erfahrung der Atombombe. Und er schrieb, er hätte sich gewünscht, dass wir noch stärker die Geschichte berücksichtigen, insbesondere auch die von Taiwan. Da war eben zu viel Populismus im Spiel.
Ja, weniger Wissenschaft und mehr Erfahrung. Ja, die hat Andrea uns geschildert, nämlich nach einer zweiwöchigen Rundreise aus Taiwan und hat auch ein paar Erfahrungen mitgeschickt. Sie war zum Beispiel begeistert, wie freundlich die Menschen da waren. Die Natur, die sei der Wahnsinn, schreibt sie, der Taroko-Nationalpark zum Beispiel. Die Züge, die seien pünktlich und kommen auch oft und seien auch sehr sauber. Und Liu Kuo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist eine Insel fast im Süden von Taiwan und da kann man mit Schildkröten schwimmen, berichtet Andrea. Und natürlich, Holger, hat sie uns auch noch für den Nutella-Index den Preis mitgebracht. 100 Gramm Becher kosten ungefähr 3 Euro umgerechnet. Das wären also 30 Euro pro Kilogramm.
Boah, das wäre schon wirklich stolz. Aber wahrscheinlich muss man das irgendwie aus der Ferne da ranschippern oder so. Das ist natürlich recht teuer.
Das stimmt, ja.
Und wenn ihr nicht nur Anlageideen, sondern auch noch Reiseideen haben und auch noch wissen wollt, wo das oder die Nutella jetzt besonders günstig ist, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.